Dann machen wir jetzt weiter mit der zweiten Hälfte des zweiten Kapitels. Ja, der ersten Hälfte hat uns Patanjali ja verschiedene Praktiken und Erläuterungen gegeben. Das endete dann im 26. Vers mit einem zentralen Begriff des Yoga Sutra, den wir immer wieder uns bewusst machen sollten. Er sagt, ganz entscheidend ist Viveka Khyati. Viveka Khyati bedeutet ununterbrochene Unterscheidungskraft. Ja, das heißt, wir unterscheiden zwischen der Wahrheit und der Illusion, zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, zwischen Purusha, dem universellen Bewusstsein, und Prakriti, der Natur. Wir unterscheiden zwischen dem, was ewig ist, und dem, was vergänglich ist, zwischen dem Absoluten und dem Relativen. Und das machen wir eben nicht nur, wenn wir gerade im Yoga-Seminar sitzen, sondern entscheidend ist, dass diese Unterscheidung dauerhaft bzw. ununterbrochen ist, dass wir uns das immer, immer wieder bewusst machen. Ja, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Gedanke, ich bin nicht das Gefühl, ich bin nicht die Konzepte, sondern ich bin das universelle, absolute, alles durchdringende, allem zugrunde liegende und gewöhnliche Bewusstsein. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Ja, mein Selbst ist nicht irgendwie was Abgefahrenes, sondern es ist einfach nur ganz gewöhnlich, das Wahrnehmende im Inneren, beziehungsweise das Wahrnehmende, was allem zugrunde liegt. Ich mag das am liebsten beschreiben mit: Die Welt ist in mir und nicht ich in der Welt. Wir gehen ja bisher immer davon aus, dass wir hier in dieser Welt sind und in dieser Welt zurechtkommen müssen und so weiter. Aber die Lehre sagt uns, in Wirklichkeit findet die Welt in mir statt. Also ihr seid nur irgendwelche Objekte, die in meinem Bewusstsein gerade auftauchen und andersrum. Und dieses Bewusstsein, was ich jetzt als mein Bewusstsein bezeichnet habe, ist universell. Also es gibt nicht dein Selbst und mein Selbst, sondern es gibt nur das Selbst, was sich hier als Narada erlebt und dort als du. Aber wir wollen das auch nicht zu sehr vermischen, ja, denn das Yoga Sutra ist eigentlich natürlich keine Advaita-Schrift, sondern das Yoga Sutra beruht auf dem Samkhya. Das Samkhya ist ja eines der sechs klassischen Philosophiekonzepte Indiens. Die werden wir an anderer Stelle nochmal genauer besprechen. Eines dieser klassischen sechs Philosophiekonzepte ist Advaita Vedanta bzw. Die Lehre der Upanishaden. Ein anderes ist Samkhya und ein drittes ist eben das Yoga von Patanjali. Und das Yoga von Patanjali ist sozusagen eine Weiterführung von Samkhya. Und das Wesentliche am Samkhya ist, dass es ein duales Konzept von Wirklichkeit Purusha und Prakriti, ja, das Bewusstsein und die Welt, die wir wahrnehmen können, sind zwei voneinander getrennte Entitäten. Und diese werden erst verschmelzen, wenn wir die Erleuchtung haben. Und das Advaita Vedanta hingegen sagt von Anfang an, dass alles eins ist. Non-dual. Und was Patanjali eben macht, ist, er nimmt dieses duale Konzept von Samkhya, was im Übrigen atheistisch ist, ja, weil da gibt es kein Konzept von Gott in dieser Sichtweise, und fügt dem Ishvara hinzu. Ishvara sozusagen als höchste Instanz oder Vermittler zwischen Prakriti und Purusha. Und Ja, also so viel dazu. Ne? Ich will nicht, natürlich aus meinem Vedanta-Standpunkt aus betrachte ich die Dinge, aber ich wollte es nochmal klar machen, dass dieser Text natürlich kein Vedanta-Text ist. Ne? Obwohl im Vedanta eben auch die wichtigste Praxis eben diese, genau diese Unterscheidung ist. Durch diese Unterscheidung kommen wir dazu, dass wir irgendwann tatsächlich mit jeder Faser unseres Seins durchdringen, dass wir eins sind, dass es keine Trennung gibt zwischen der Welt und mir als Wahrnehmenden. So, jetzt sagt eben Patanjali in Vers 27, der Weg zum erkennenden Bewusstsein geht über 7 Stadien. Ihr kennt die 8 Stufen des Yoga, Ashtanga, das wird gleich weiter ausgeführt. Und jetzt spricht er plötzlich von 7. Und diese Tatsache wird von verschiedenen Kommentatoren, Interpretatoren auch unterschiedlich erfasst. Also Sukadev zum Beispiel sagt, ja, die 7 Stadien, die wir verwenden, führen dann zum 8. Das sind also eigentlich 8. Also das Ashtanga, ja, das sind ja eben diese 8 Teile des Yoga. Und das 8. ist Samadhi, Samadhi, das Überbewusstsein. Und Sukadev sagt eben zu diesem Vers, wenn wir durch die 7 Stadien hindurchgehen, dann kommen wir irgendwann zum 8. Das interpretiert eben Sukadev so und auch Swami Vishnu, aber viele andere Kommentatoren betrachten das anders und beziehen sich da zum Teil auf einen der wichtigsten Kommentatoren des Yoga Sutra aus dem Altertum, und das war Vyasa. Es gab, also dieser Vyasa ist nicht zu verwechseln mit dem Autor des Mahabharata und der Bhagavad Gita, sondern ein anderer Vyasa muss das historisch gewesen sein. Der gilt als erster Kommentator des Yoga Sutra ungefähr vor 1200 Jahren. Wohl, und der Vyasa hat eben alle Verse des Yoga Sutra kommentiert, und viele moderne Kommentatoren beziehen sich auf die Kommentare von Vyasa. Also Vyasa hat auch einige weiterführende Konzepte mit eingebracht in seinen Kommentar, die eben heute auch für das Raja Yoga sehr wichtig sind. Und der Vyasa sagt, diese 7 Stadien, die hier im Vers 27 beschrieben werden, sind was ganz anderes als die 8 Stufen des Yoga. Weil er verwendet hier im Vers 27 das Wort Bhumi, ja, also 7 Bhumis. Und im Vers 28 ist dann von Angas die Rede. Entschuldigung, 29. Ja, also Ashtanga heißt Asht ist 8 und Anga Glieder. Er benutzt also für die 7 hier einen anderen Begriff, nämlich Bhumis, und für die 8 den Begriff Angas. Das deutet also darauf hin, dass er damit was anderes meint. Es sind also die 7 Bhumis. Es könnte sein, dass damit die 7 Bhumikas aus dem Yoga Vasishta gemeint sind. Ja, das sind ja die 7 Stufen zur Erkenntnis, oder, und das sagt eben der Vyasa, damit ist sozusagen der Prozess gemeint, der dann dahin führt, dass wir diese sagenhafte, ununterbrochene Erkenntnis erreichen. Und er nennt dann eben 7 Punkte, durch die wir sozusagen hindurchgehen, wenn wir, wenn wir dem Weg folgen und dann zu Viveka Khyati kommen. Und diese Punkte, das ist Wissen, was zu wissen ist, verworfen, was verworfen werden muss, was erreicht, das Erreichbare wurde erreicht, was getan werden musste, wurde getan, das zu erreichende Ziel wurde erreicht, Bewusstsein ist von allen Eigenschaften gelöst, und selbststrahlendes Bewusstsein wurde erkannt. Ja, diese Punkte nennt eben Vyasa als die 7 Bhumis. Wie dem auch sei, ja, das ist eine Hinführung zu Ashtanga, was dann im Folgenden erklärt wird. Ja, und zwar geht es dann in 28 weiter und da kommt dann der Begriff der Angas hinzu. Also wahrscheinlich ist es so, dass es zwei verschiedene Konzepte sind. Patanjali führt es nicht weiter aus, deswegen wird es auch in alle Ewigkeit Grund für Spekulation sein und da dürfen sich die Gelehrten dann gerne drüber streiten. Entscheidend ist, dass es jetzt kommt, nämlich, das macht er sehr ausführlich, die Beschreibung der 8 Glieder des Yoga. Und dann sagt er, Übung der Yoga-Glieder führt zur Überwindung von Unreinheiten, strahlender Weisheit und fortwährender Unterscheidungskraft. Also, wenn wir die 8 Yoga-Glieder als Maßstab für die Praxis auf unserem spirituellen Weg verwenden, dann werden wir einerseits unsere Unreinheiten überwinden, also immer reiner und klarer werden. Wir werden strahlende Weisheit erreichen. Ja, also unsere Weisheit wird, wird strahlend sein und wir werden diese sagenhafte, fortwährende Unterscheidungskraft erreichen. Und das ist eigentlich ganz logisch, dass durch die Praxis der 8 Glieder des Yoga diese Punkte dann auch erreicht werden. Wir werden das jetzt im Einzelnen besprechen, aber wenn wir diese Praxis ausüben und zum Beispiel eben Gewaltfreiheit üben und die feste, stabile und bequeme Sitzhaltung kultivieren und Konzentration ausbauen und so weiter, dann werden wir diese genannten Punkte ganz automatisch erreichen. Das sind sozusagen dann die Früchte unseres Handelns. Im nächsten Vers nennt er dann die 8 Punkte, die dann das Ashtanga ausmachen. Der Vers heißt dann einfach Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadha, Yoshtavangani. Also Samadhi und Ashtanga. Ashtanga, das letzte Wort, bedeutet, das sind die 8 Glieder. Die 8 Glieder habt ihr alle schon mal gehört. Ich will noch mal ganz kurz sagen, welche das sind. Das ist gutes Miteinander, ja, also Yamas, das sind die Regeln, wo es vor allen Dingen im Umgang mit anderen Wesen geht. Dann eigene Beschränkungen, ja, die Niyamas, das sind eher Regeln, die für mich selber im Umgang mit mir gelten. Dann Körperstellungen, Atembeherrschung, Sinnesrückzug, Konzentration, tiefe Versenkung und höhere Bewusstseinszustände. Diese helfen uns, ja, dann Vivekakhyati zu erreichen und eben zum erkennenden Bewusstsein zu kommen und die Freiheit zu erreichen. Werden wir im Einzelnen nochmal erläutern, aber die nächsten Verse sind nochmal eine weitere Hinführung, eben vor allem zu den Yamas und Niyamas. Das sind dann die Verse 30 bis 34 und ab Vers 35 werden dann diese einzelnen Punkte exakt beschrieben. Das heißt hier im Vers 30, ja, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, Yamaha. Das sind die 5 Yamas, also die 5 Empfehlungen oder Regeln im Umgang mit anderen. Auf Deutsch Gewaltlosigkeit, Ehrlichkeit, kein Diebstahl, das Göttliche in allem sehen und nichts begehren. Das sind die Grundlagen des ethischen Miteinanders. Die machen total Sinn, ja? Und da gibt es natürlich auch Parallelen zu dem, was wir von Moses auf den Weg bekommen haben, die 10 Gebote. Ja? Diese Yamas und Niyamas werden auch gerne mal die 10 Gebote des Yoga genannt, wobei wir das nicht als Regeln betrachten sollten, sondern als Empfehlungen. Weil viel wichtiger ist, dass wir das für uns erkennen, dass es Sinn macht, ja, und dass das Umsetzen dieser Empfehlungen dann ganz automatisch geschieht. Weil wenn wir erkennen, dass diese Empfehlungen Sinn machen, dann wird es eben auch leicht. Man sagt ja, Entsagung kommt durch Erkenntnis. Also wenn ich zum Beispiel überlege, wie ich damals mit Rauchen aufgehört habe, ja, dann ist es vor allen Dingen geschehen, weil ich irgendwann wirklich für mich erkannt habe, was das für ein Schwachsinn ist, sich verbrannte Dämpfe von Pflanzen irgendwie in die Lunge zu inhalieren und damit halt jede Menge Giftstoffe dem Körper zuzuführen. Und wenn man das so richtig durchdrungen hat als Erkenntnis, ja, dann hört der Spaß auf. Also, ja, Entsagung kommt durch Erkenntnis. Und ebenso kommt ein natürliches Leben dieser Empfehlungen auch, wenn wir erkannt haben, dass es einfach total Sinn macht, so nach diesen Maßstäben zu leben. Also gewaltlos zu sein, bedeutet, wir bemühen uns so zu leben, dass wir keinen anderen Wesen schaden. Weil dann werden wir immer friedfertiger. Ja, das fällt natürlich auf uns zurück auch. Ja, wenn wir keine Gewalt nach außen ausüben, dann wird auch keine Gewalt auf uns stoßen. Und das hat natürlich einen Rieseneffekt auf die ganze Welt. Wenn ich völlig verankert bin im Friedfertigsein, im friedfertigen Bewusstsein, dann strahle ich das aus. Und dann hat das eine Wirkung auf meine Mitmenschen. Wir stehen ja wir sind ja nicht isoliert von unseren Mitmenschen, sondern wir sind ja in einem osmoseartigen Austausch mit unserer Umwelt. Und unsere Überzeugungen, unsere tiefsten Gefühle, ja, die strahlen mit unserer Aura aus und wir beeinflussen damit auch Fremde, die neben uns im Bus sitzen, mit denen wir gar nicht reden. Ja, unsere lichtvolle, friedfertige Ausstrahlung wirkt auf die anderen Menschen. Ja, natürlich wirkt auch die dunkle, destruktive Ausstrahlung von, was weiß ich, einem Alki, der neben uns im Bus sitzt, durchaus auch auf unsere Aura, ja, aber das Licht ist natürlich stärker. Also wichtig ist, dass wir wirklich erkennen, dass diese Punkte für den Yoga-Weg ganz entscheidend ist. Der große italienische Philosoph Raphael, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, der schreibt sehr schöne Bücher über Yoga und Vedanta-Philosophie. Es ist sehr, sehr intellektuell, ja, aber wirklich mit messerscharfem Verstand sehr zu empfehlen. Der schreibt, fehlen die bei diesen beiden Yoga-Mitteln verlangten Qualifikationen, wäre es aus vielen Gründen besser, diesen Weg nicht zu gehen. Und das sagen die Yogameister alle, ja, dass für den Yoga ist die wichtigste Grundlage nicht, dass wir jeden Tag Asanas machen, sondern erstmal, dass wir die Yamas und Niyamas für uns als wichtigen Maßstab erkennen. Denn wenn wir nicht gewaltfrei sind und nicht wahrhaftig sind, ja, und dann durch das Yoga besondere Kräfte entwickeln, dann fällt das auf uns zurück. Das Yoga funktioniert. Durch das Yoga entwickeln wir tatsächlich übersinnliche, besondere Fähigkeiten. Und wenn wir dann nicht moralisch korrekt sind, ja, dann wird das auf uns auf negative Weise zurückfallen. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass wir daran arbeiten, die Yamas und Niyamas umzusetzen. Und ich sage nicht, dass wir die Yamas und Niyamas perfekt verwirklichen. Das ist ein Prozess. Ja? Sondern ich sage, dass wir daran arbeiten, so gut wie möglich diese Punkte umzusetzen. Wir können gar nicht 100% gewaltfrei sein. Das geht gar nicht in dieser Welt. Ja? Das fängt ja schon beim Einkaufen an. Ja? Wenn wir zu H&M gehen, dann ist klar, dass das billige T-Shirt, was wir dort kaufen, aus dem Sweatshop kommt und wir damit das System unterstützen, wo malaysische Kinder irgendwie mit 12 Jahren zu 14 Stunden Arbeit am Tag gezwungen werden. Nur deswegen sind die T-Shirts bei H&M so billig. Ja. Oder Gummibärchen essen oder über die Straße gehen und Ameisen platt treten. Es gibt ja in Indien die Jainas, die dieses Ahimsa so stark leben, dass sie immer mit einem Besen vor sich herlaufen, damit sie keine Ameisen töten. Und die haben einen Mundschutz um, damit sie keine Fruchtfliegen einatmen. Ja, also so weit müssen wir es vielleicht nicht treiben. Ja. Ist auch die Frage, ob das für eine Ameise besser ist, plattgetreten zu werden oder durch einen Besen durch die Luft geschleudert zu werden. Es ist das höchste Ideal, was wir anstreben, ist wirklich gewaltfrei zu leben. Und wir müssen für uns gucken, inwieweit wir das umsetzen können. So gut, wie es für uns in unsere Lebensumstände reinpasst. Und wenn wir das für uns so gut wir können eben umsetzen, dann ist es gut. Wenn wir zum Beispiel 2 Kinder haben und einen Mann, der hart arbeitet und die Familie ist es eben gewöhnt, Fleisch zu essen und jetzt durch das Yoga beginnen wir für uns, uns vegetarisch zu ernähren, ja, dann können wir nicht unbedingt das plötzlich von heute auf morgen zu Hause machen und sagen, Mann, jetzt gibt es freitags eben nicht mehr Steak, sondern Tofu-Würstchen. Ja? Ist schwierig, könnte die Beziehung vor neue Herausforderungen stellen. Und die Kinder, die es gewöhnt sind, eben Bockwürstchen zu bekommen, die werden auch anstrengender, wenn sie plötzlich Tofu-Scheiben auf dem Teller haben. Ja? Aber wir können es für uns so gut wie wir können umsetzen. Wenn wir selber einfach aufhören, Fleisch zu essen. Und dann vielleicht mal probieren, ob der Mann das merkt, wenn die Tofu-Würstchen schön gebraten sind. Und vielleicht isst er es ja einfach und merkt es nicht. Ja, also so gut wie möglich sollten wir diese Punkte umsetzen. Ja, und dann sagt er eben auch im Vers 31, egal welche soziale Schicht, Ort, Zeit und Situation, in allen Bereichen gilt es, diese Achtung gegenüber den Mitmenschen einzuhalten. Das ist eine grundlegende Pflicht. Also unabhängig davon, was wir tun, wo wir sind, wann es gerade ist und wie die Situation ist, wir sollten immer versuchen, diese Punkte umzusetzen, ja, so gut wir es eben können. Natürlich, wenn ich Polizist bin, ja, dann gehört das eben auch dazu, auf Demonstrationen auf Antifaschisten einzuprügeln. Das ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert, aber ja, es gibt eben Berufe, zu denen gehören bestimmte Aspekte. Wenn ich in der Bank arbeite, ja, dann muss ich auch einem armen Menschen den Kredit verweigern, ja, auch wenn der arme Mensch dann irgendwie die Heizung nicht bezahlen kann, aber wir haben eben da bestimmte Aspekte, die einfach zu unserem Beruf dazugehören. Das sind jetzt vielleicht beides ein bisschen drastische Beispiele, aber wir versuchen eben so gut wir es können, diese Aspekte umzusetzen in unserem Leben. Ja, und wie gesagt, das Ahimsa gilt als Parama Dharma, ne, als höchstes Ideal oder höchste Pflicht. Ja, und wir versuchen uns dem anzunähern, so gut wir das eben können. Aber es ist eben nicht möglich, hundertprozentig gewaltfrei tatsächlich zu leben. Und dann kommen noch einige Verse zu den Niyamas. Ne, er nennt sie zunächst. Saucha, Santosha, Tapa, Swadhyaya, Ishvara, Pranidhana, Niyama. Also innere, also Reinheit, Zufriedenheit, Selbstdisziplin, Selbststudium und Gottvertrauen sind die Achtung vor sich selbst. Das sind also die Regeln, die vor allen Dingen für den Umgang mit mir gelten, ja, die ich so gut wie möglich umsetze, die auch total Sinn machen. Ja? Also sich darin zu üben, möglichst rein zu sein, bescheiden zu sein, Disziplin, Selbstreflexion und Gotteshingabe zu haben, ist klar, dass es einfach sinnvoll ist und so gut wie möglich umgesetzt werden kann. Jetzt kommt was Interessantes. Er sagt, wenn negative oder schädliche Gedanken den Geist stören, kann das Beleuchten des Gegenteils helfen. Das nennt sich Pratipaksha Bhavana. Pratipaksha Bhavana ist, dass wir ja, dialektisch sozusagen das Gegenteil kultivieren. Also wenn wir zum Beispiel schlecht denken über den Kollegen, ja, ganz konkretes schlecht denken und das gar nicht wollen und auch wissen, das ist gar nicht, entspricht gar nicht der Wirklichkeit, dann versuchen wir uns das Gegenteil dessen bewusst zu machen. Und dadurch können wir diesen negativen Gedanken neutralisieren. Oder wenn wir schlecht über uns denken, wie zum Beispiel, oh, das kriege ich nicht hin, ja, dann kultivieren wir das Gegenteil und sagen, ey, warum sollte ich das nicht hinkriegen? Ja, ich habe doch schon so manches hinbekommen, das schaffe ich jetzt aber auch noch. Oder solche Gedanken wie, der mag mich nicht. Das Gegenteil ist, warum sollte der mich nicht mögen? Ich bin doch super. Ja, der mag mich bestimmt. Also ja, einfach das Gegenteil von diesen negativen Gedanken durchdenken und dadurch können wir es schaffen, so einen negativen Gedanken ein bisschen zu schwächen oder sogar aufzulösen. Und der letzte Vers in diesem Abschnitt, das ist dann Vers 34, da sagt er, schlechte Gedanken und Gewalt, ob selbstverübt, beauftragt oder geduldet, ob durch Gier, Ärger oder Täuschung entstanden und ob mild, mittelmäßig oder in starker Intensität gegenwärtig, resultieren in endlosem Leid und Unwissenheit. Deshalb muss die Gegenposition kultiviert werden. Also, er sagt, wenn wir schlechte Gedanken und Gewalt haben, ja, dann kann das entweder sein, dass wir das selbst durch andere oder zugestimmt generiert haben. Ja, also zum Beispiel Fleisch essen. Ja. Wenn wir das Tier selbst getötet haben, wenn wir das durch den Metzger haben töten lassen, oder wenn wir dem einfach nur billigend zugestimmt haben. Also, das sind drei verschiedene Stufen. Ja, aber alle drei sind Himsa, sind gewaltvoll. Ja, also, ob wir jetzt selber uns hingestellt haben und das Schwein geschlachtet haben, das machen wahrscheinlich die wenigsten, ja, aber das Schwein beim Metzger zu kaufen, ist genauso gewaltvoll, weil wir das in Kauf genommen haben. Und das dritte ist zugestimmt. Heißt, wenn wir ja, zum Beispiel einen Kuchen mit Gelatine essen, dann ist es klar, dass da auch Tiere für geschlachtet werden mussten. Wir haben dem da zugestimmt. Gelatine übrigens eine der ekligsten Sachen, die ich kenne. Ja? Ausgekochte Knochen und dann macht man da irgendwie Zucker und Farbstoff rein und gibt das den Kindern zum Naschen. Muss man sich mal echt auf der Zunge zergehen lassen, wie pervers das ist. Ja? Schlachtabfälle werden zu Süßigkeiten für Kinder gemacht. Wahnsinn. Gut, und dann sagt er auch, es ist egal, ob wir durch Gier, Ärger oder Täuschung so gehandelt haben, also Fleisch essen aus einfach weil wir so gierig sind, weil wir meinen, wir brauchen das, oder aus Ärger. Ja, manchmal isst man auch aus Frust, kauft man sich einen Döner oder so, oder aus Täuschung, weil wir uns dessen einfach nicht bewusst sind. Alle drei sind Formen von Gewalt. Ne? Und auch egal, ob wir mild, mäßig oder intensiv gehandelt haben. Also auch wenn wir nur einmal die Woche ein bisschen Hähnchenbrust essen, ja, ist es trotzdem Himsa. Und dann sagt er, wir müssen da die Gegenposition kultivieren. Also versuchen, Gewaltfreiheit eben zu leben. So gut wir es eben können, entsprechend unserer Umstände. Ja, ich will damit jetzt niemandem ins Gewissen reden, ja, sondern es ist gut, da für sich drüber nachzudenken, eben wie kann ich in meinem Leben, in meinen Lebensumständen so gewaltfrei wie möglich leben. Und da ist jeder kleine Schritt schon wichtig. Ja, wenn wir jeden Tag Fleisch essen zum Beispiel, dann ist es schon ein großer Schritt, wenn wir sagen, wir gönnen uns das nur noch einmal die Woche. Und so weiter und so fort. Wenn wir nur einmal die Woche Fleisch essen, dann können wir sagen, okay, ich mache das nur, wenn ich mal bei meiner Mutter zu Besuch bin oder so. Und dann bekommt das schon eine ganz andere Intensität und das Leben verändert sich. Habe und hab satt.